Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 12. August.
Unsere Namen sind Katja Giesler
und Markus Diermeier. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Katja. Anfangs letzte Woche war ja ziemlich viel Unruhe herum. Was ist dir aufgefallen, wenn wir auf die ganze Woche jetzt zurückschauen?
Ja, Markus, zum Glück war ein bisschen weniger los, zumindest auf ökonomischer Seite. Ich glaube, das hat den Finanzmärkten auch ein bisschen geholfen. Wenn wir zurückschauen, was ist passiert, dann sind wir am Montag gestartet mit den USA. Dort haben wir die Stimmung aus dem Dienstleistungssektor bekommen und die ist insgesamt besser ausgefallen und auch besser als erwartet. Wir sind von 48,8 auf 51,4 angestiegen. Das ist insoweit wichtig, dass wir über die Wachstumsschwelle 50 wiedergekommen sind und natürlich auch der Taucher in der Stimmung von der Industrie, wo wir in der Vorwoche hatten, wo doch auch ein bisschen Nervosität auf den Finanzmärkten ausgelöst hat, dass das ein bisschen eine Gegenwirkung gegeben hat, das ist sicherlich positiv zu werten gewesen. Dann sind wir weitergegangen in der Schweiz. Dort haben wir Zahlen aus dem Konsum bekommen. Das ist insgesamt eher ein wenig rosiges Bild, hat das dort gegeben. Einerseits haben wir im Dienstag Detailhandelsumsatz bekommen. Die sind gesunken, und zwar von minus 0,2 auf minus 2,2%. Und das eigentlich in allen Kategorien. Immerhin kann man sagen, dass der Rückgang in den Detailhandelsumsatz zumindest ein bisschen mit der Stimmung in dem Konsum tut ein bisschen mehr übereinstimmen. Der ist nämlich schon seit längerem eigentlich sozusagen miserabel. Und auch die letzten Zahlen, die wir bekommen haben, am Freitag, sind zwar leicht besser geworden. Wir sind angestiegen, also wir sind von minus 36,6 auf minus 32,4 angestiegen. Aber das befindet sich nach wie vor auf miserabel tiefem Niveau. Und die Woche geschlossen haben wir dann mit China, mit Zahlen aus China, die sind dann insgesamt doch ein bisschen positiver ausgefallen. Wir haben einerseits Aussenhandelszahlen bekommen. Die Importzahlen sind doch wieder deutlich besser geworden, von minus 2,3% auf 7,2%. Die sind natürlich in letzter Zeit schon immer ein bisschen volatil gewesen, aber auch jetzt seit Jahresanfang zusammengerechnet kann man sagen, dass die Zahl wieder ein bisschen besser aussieht. Und dann haben wir auch noch Exportzahlen bekommen, die noch weiter angestiegen sind, und zwar von 7 auf 8,6%. Also da insgesamt ein bisschen besserer Aussenhandel. Und am Freitag haben wir dann auch noch Inflationszahlen in China bekommen, und die ist auch weiter angestiegen, von 0,2 auf 0,5%. Für China sind Inflationszahlen eigentlich immer noch ein guter Indikator, wie es auch in der Konjunktur läuft. Und in dem Sinne, der leichte Anstieg, den wir da gesehen haben, deutet doch auch ein bisschen darauf hin, dass es doch in China wieder ein bisschen besser könnte laufen und damit die Bodenbildung wieder vermehrt intakt kann sein.
Das ist ein rechter Unterschied, oder? Wenn wir Inflationszahlen bei uns anschauen, finden wir es, ist es ein positives Zeichen, wenn es zurückkommt.
Zurückkommt, gell? Das ist schon etwas anderes dort, ja.
Genau. In China ist es ein Zeichen für eine besser laufende Konjunktur. Ja, auch noch vielleicht eine Ergänzung zu den Makroseiten. Wir reden oft über Notenbanken. Da haben wir eine Aussage von einem von den möglichen Sieger bei der Präsidentschaftswahl, nämlich von Donald Trump. Wir wissen ja, dass er nie ein grosser Freund war von der Unabhängigkeit von der Notenbank. Da hat er sich nochmal verlauten lassen in die Richtung. Er hat erklärt, dass er das Mitspracherecht will haben bei den Entscheidungen vom FED. Das dürfte, wenn er die Wahl gewinnen, zu Problemen führen. Lustig ist auch noch, wie er das begründet. Er sagt, er sei besonders fähig gewesen als Anleger. Er glaube, dass er da fähiger gewesen sei als zum Beispiel der Jay Powell, also der Vorsitzende vom FED. Das tut mir doch eine recht schräge Begründung für Kompetenz bei der Mitsprache beim FED. Dann haben wir aber auch Unternehmenszahlen, auf die wollte ich noch kurz eingehen. Wenn man jetzt auf die Schweiz anschaut, zwei rausgepickt, also mal einerseits beim SMI sind es Zürich Insurance, Zürich Versicherungen gewesen. Die haben fürs erste Halbjahr starke und sogar besser als erwartete Zahlen präsentiert. Vor allem stark im Lebensversicherungsgeschäft und in den USA mit Farmers, enttäuscht eher im Schadengeschäft. Die Aktie hat in der Woche trotzdem leicht verloren, 0,8%. Ebenfalls aufgefallen noch letzte Woche war Sando, das Generika-Unternehmen, das abgespalten worden ist von Sando, hat das erste Mal ein Halbjahresresultat überhaupt präsentiert, nach der Unabhängigkeit von Novartis. Gewinnzahlen sind da eher enttäuschend gewesen. Schwach ist es vor allem im Generika-Bereich gewesen, also die chemischen hergestellten Generika, stärker dafür im Biosimilars-Geschäft. Das sind so Biotech, wenn man so will, Generika. Das ist aber um einiges kleiner. Die Aktie hat in der Woche 3,2% verloren. Aufgefallen letzte Woche, dass in der Schweiz ansässige Unternehmen, Bergbauunternehmen, Rohstoffunternehmen, Glencore. Dort hat man entschieden, entgegen den Plan vom CEO haben die Hauptaktionäre nicht wollen, dass man das Kohlegeschäft abspaltet, weil das einfach sehr profitabel ist. Vielleicht da, das kann man jetzt mal so lesen und sagen, ja gut, da passiert nichts mit Massnahmen gegen Klimawandel. Punkt ist aber, wenn das Glencore abgespalten hätte, wäre das Geschäft nicht verschwunden. Es wäre einfach an einem anderen Ort gelandet, hätte dem Klimawandel gar nichts genützt. Vielleicht wäre es sogar noch ein bisschen weniger unter Kontrolle, wenn es nicht bei einem börsenkotierten Unternehmen ist, wo man alles ausweisen muss. Das Problem ist halt die Profitabilität selber von Kohle. Da könnten die einzelnen Unternehmen wenig machen. Das erfordert politische Massnahmen und mehr Fortschritte in diesem Bereich. Dann ein weiteres Unternehmen, das noch aufgefallen ist letzte Woche, ist Google. Wenn man international schaut, Google, dort hat es ein Gerichtsurteil in den USA gegeben, das gesagt hat, dass der Bereich Internetsuche von Google faktisch ein Monopol sei und den Konkurrenten und Kunden schadet. Da sind wir jetzt gespannt, was das dann für die Folgen wird haben. Wenn wir jetzt auf die Börse schauen, letzte Woche, dann haben wir nach diesem heftigen Einbruch und der Krisenstimmung am Montag im Laufe der Woche wieder eine gewisse Beruhigung gehabt. Wenn man allerdings die Monatswerte anschaut, sind die bei allen wesentlichen Index immer noch deutlich im Minus. Aber jetzt auf die Woche, der SMI, der schweizerische wichtigste Leitindex, hat auf die Woche praktisch null Bewegung gehabt. Wenn man auf den Montag schaut, ist das allerdings tatsächlich im Laufe der Woche eine Beruhigung gewesen. Der Wochengewinner war Sonova gewesen, mit ganzen 7,7% im Plus. Das dürfte daran liegen, dass das Ohrgerätunternehmen ein künstlich intelligent gestütztes Hörgerät angekündigt hat. Der Wochenverlierer war Roche gewesen, ein sehr viel wichtigerer Konzern für die Schweiz. Das Pharmaunternehmen hat 1,4% verloren. Wenn man auf die Welt schaut, Europa, Eurostock 50, hat in der Vorwoche ein leichtes Plus gehabt, 0,8%. S&P 500, wichtigsten Index in den USA, ebenfalls mehr oder weniger flach, mehr oder weniger 0%. Nasdaq, Tech-Index, auch mehr oder weniger flach, minus 0,2%. Was ich das mal mit angeschaut habe, ist natürlich der Nikkei, der ja massiv verloren hat. Der ist jetzt in der Vorwoche nur noch, muss man sagen, um minus 2,3% gefallen. Wenn man den ganzen Monat anschaut, sind es aber immer noch 17% im Minus. Der Nasdaq übrigens 8,4% im Minus. Was aufgefallen ist sonst, ist der Nervositätsindex, da der VIX, der zeigt Volatilitäten. Der ist extrem aufgeschossen, bis auf 63 Indexpunkte. In den letzten Wochen ist er jetzt wieder oben runtergekommen, was für die Beruhigung spricht, ist jetzt etwa knapp über 20. Tech-Titel, alle wesentlichen, mit einer Ausnahme, Meta, sind im Minus gewesen letzte Woche. Also Alphabet, Google-Unternehmen, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, alle im Minus. Meta hat zugelegt. Der Franken hat sich auch wieder leicht erholt, ist jetzt knapp unter 95 Rappen zum Euro. Ist am Ende noch unter 93 Rappen gewesen. Wild, durch auf und durch ab ist es wie immer bei Bitcoin gegangen. Heute Morgen knapp rund 58.500 Dollar pro Bitcoin. Vor einer Woche war es noch unter 50.000 gewesen. Zwischendurch aber auch auf 62.000. Öl sehen wir jetzt einen leichten Anstieg. Aber immer noch nicht super bedrohlich, ist jetzt irgendetwas knapp unter 80 Dollar pro Fass. Jetzt habe ich viel über Märkte geredet und ich denke, da wirst du noch mehr dazu sagen und damit zum Wahnsinn von der Woche.
Ja, gell, mein Wahnsinn von der Woche hat auch etwas mit diesen Marktturbulenzen zu tun, die du gerade erzählt hast. Man hat ja kurz mal das Gefühl, das wird eher als ein Sturm im Wasserglas abgetan. Und ich glaube, da in der ganzen Diskussion, was für mich ein Wahnsinn von der Woche ist, ist, dass die ganze Finanzstabilität im Zusammenhang mit einer Yen-Aufwertung so gar kein Thema ist. Und warum es ein Thema ist, hat es uns ja doch auch ein bisschen in den Marktturbulenzen gezeigt, denn das Hauptproblem ist ja in dem Zusammenhang vor allem die Carry Trades. Das sind ja die Geschäfte, wo man sich kann günstig oder vermeintlich günstig im Yen kann finanzieren, man nimmt Geld auf und tut irgendwo investieren, wo man glaubt, dass man höhere Renditen kann erwirtschaften, was jetzt in letzter Zeit sicherlich viel im Tech-Bereich stattgefunden hat. Und das ganze Geschäftsmodell funktioniert so lange gut, wie die Währung stabil bleibt. Aber wenn es auf der Währungsseite Bewegungen gibt, kommt das Geschäft unter Druck. Und gerade jetzt, wo wir sehen, dass der Yen so stark aufgewertet hat, und das ist ja eigentlich auch Mitauslöser für die Marktturbulenzen gewesen, dann kommen die Geschäfte unter Druck und dann führt das auch oftmals zu Notverkäufen, weil die Kredite müssen bedient werden. Und solange sie noch bedient werden, läuft das auch noch einigermaßen gut. Das mag vielleicht die Aktienmärkte nicht so sehr freuen. Aber sobald die Geschäfte oder die Kredite nicht mehr bedient werden können, dann wird es ein Problem von den Banken und auch von der Finanzstabilität. Und das haben wir in gewissem Grad schon ein bisschen gesehen. Wir haben gesehen, dass die Banken der Bankenindex in Japan deutlich mehr verloren hat als der Gesamtmarkt. Wir haben auch in Europa gesehen, dass gewisse Banken doch auf der CDS-Spread, also ein Indikator für eine Stresssituation im Bankenbereich, auch aufgegangen ist. Wir haben vielleicht insgesamt Glück gehabt, dass der Yen nicht weiter aufgewertet hat. Aber der Yen bleibt nach wie vor massiv unterbewertet und ist damit eigentlich nach wie vor eine tickende Zeitbombe für die Finanzstabilität. Und es wird überhaupt nicht thematisiert. Und das ist dann doch für mich eigentlich ein relativ grosser Wahnsinn von der Woche.
Ja, ich finde das sehr spannend, was du sagst. Und ich glaube das auch. Ich meine, wir haben wahnsinnig viele Analysen gehört, warum es dazu ist, warum es jetzt wieder ruhiger ist und. Punkt ist doch einfach, dass es niemand eigentlich weiss, wie immer bei dieser Krise. Und man muss doch einfach die Entwicklung ernst nehmen, die wir letzte Woche gesehen haben, vor allem eben auch der Carry Trade, was da noch für die Bomben wo und wie lagert. Da schon von der anzunehmen, dass alles vorbei ist, dunkel gewagt. Natürlich können wir auch nicht sagen, was genau für eine Bombe platzt und ob eine platzt. Aber Geschichte ist doch ein Hinweis darauf, dass da noch Risiken sind. Interessant finde ich auch eben, was, wie zum Beispiel die Japanische Notenbank reagiert, das hast du schon angetönt. Wenn wir jetzt an den Märkten schauen, die gehandelten Zinserwartungen, die sind jetzt auch massiv oben runtergekommen. Praktisch wird jetzt keine mehr erwartet in Japan, was eigentlich fundamental nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Aber jetzt hat man Angst in Japan. Dann, willst du noch etwas ergänzen?
Nein, ich bin deiner Meinung. Also da bin ich beeindruckt, dass man da so Angst hat. Und man hat sich ja auch geäussert am Mittwoch, dass man da ein bisschen absehen von weiteren Zinsanstieg, weil man sich Sorgen macht.
Also mein Wahnsinn habe ich etwas ganz anderes gewählt, aus einem ganz anderen Bereich, also nicht ganz anderen Bereichen, aber auch einen, wo die Weltpolitik für mich eine Bedeutung hat. Das war in Thailand, hat man jetzt die Wahl, die Partei, die die Wahlen gewonnen hat, im Mai 2023, Move Forward, weil eine Modernisierung reinbringen, hat man jetzt durch Verfassungsgericht verboten, wie das fast schon zu befürchten war im Vorfeld. Der Wahlsieger hat man gerade mal für 10 Jahre von der Politik verbannt. Grund war, die Partei hat ein Gesetz ändern, das Kritik am König bzw. der Monarchie neu fasst. Die Regelung in Thailand bedeutet, wenn man irgendwie den König oder nur schon das Herrschaftsverhältnis irgendwie anzweifelt, dann kann man wegen dem Gesetz bis mehr als ein Jahrzehnt, bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen. Das hat man dort wollen ändern. Das hat jetzt das Verfassungsgericht an sich schon als eine Beleidigung oder beziehungsweise als eine Verletzung von dem Gesetz betrachtet und darum das verboten. Und das ist nicht das erste Mal, dass in Thailand Wahlsieger einfach verboten worden sind. Das Parlament wird teilweise vom Militär besetzten Posten dominiert. Also es ist einfach ein Tragiker, es ist ein Land, wo wir hingehen, wo ich jetzt auch gerade in der Ferien bin, darum fühle ich dann noch eine grössere Betroffenheit. Ein sehr sympathisches Land, sehr sympathische Leute. Und wenn man den Weltkontext anschaut, den ich am Anfang angesprochen habe, ist halt wieder ein weiteres Zeichen, wie der Kampf um Demokratie bei weitem nicht überall gewonnen ist und es vielleicht, wie es dann wirklich Zukunft zeigt, noch offen ist, wenn man es weltweit anschaut. So, damit jetzt aber in die nächsten Wochen und zurück zu dir.
Ja, Markus, nächste Woche ist sicherlich wieder, oder diese Woche besser gesagt, ist natürlich wieder viel spannender. Wird vor allem viel der Fokus in den USA sein. Wir fangen am Dienstag an mit den Inflationszahlen in den USA und auch noch Großbritannien, aber der Fokus wird sicherlich in den USA sein. Da wird natürlich auf einen weiteren Rückgang gehofft. Die USA hat die Inflationsrate in den letzten 3 Monaten wieder können ein bisschen zurückführen. Es ist dort wieder ein bisschen mehr Fortschritt können machen. Aktuelle Gesamtrate bei 3%, Kernrate bei 3,3%. Das ist natürlich nach wie vor über dem Zielbaum von 2%. Aber gerade im Hinblick auf die schwächeren Konjunkturzahlen, die wir bekommen haben, ist dann schon die Hoffnung, dass man da Fortschritt machen kann. Dann am Donnerstag kommen BIP-Zahlen raus, also in Großbritannien und in den USA Detailhandelsumsätze. Detailhandelsumsatz, da haben wir eine Abschwächung gesehen in den letzten Monaten. Mal schauen, wie das weiterhin geht, die Schwäche wieder anhalten oder nicht. Mit den letzten Konjunkturzahlen müssen wir fast davon ausgehen, dass es da wieder ein bisschen Schwäche wird zeigen. Und dann am Freitag haben wir noch Wirtschaftszahlen aus den USA, vor allem zum Häusermarkt. Dort wird natürlich die Spannung gross sein, wie sich das weiter entwickelt. Wir haben das letzte eine Abschwächung gesehen, ob sich das weiter fortsetzen oder nicht, oder ob das besser wird. Dann haben wir aber auch noch Konsumentenstimmung, und das ist der Michigan Sentiment Index, wird da erwartet. Der ist nach wie vor, der zeigt in letzter Zeit die deutliche Schwäche an. Da wird man natürlich gespannt darauf hinschauen, ob das so weiterhin wird anhalten oder ob da eine Besserung wird eintreten.
Wenn man auf die Unternehmen schaut, in der Schweiz, haben wir, was wahrscheinlich in erster Linie auf aufmerksam gestossen wird, ist die UBS, die am Mittwoch seine Zahlen bringt, als einzigen SMI-Titel in dieser Woche. Dort will man vor allem anschauen, wie die Integration von der Credit Suisse weiter funktioniert, wie es bei den Neugeldern aussieht und ob die Erholung beim Investmentbanking, ob sich dort eine Erholung zeigt. Aufs Jahr, seit Anfang des Jahres, hat die UBS-Aktie 5,2% hat es an Wert verloren. Was mich noch interessiert, ist auch am Dienstag dann, also morgen, die Halbjahreszahlen vom Schuhhersteller On. Die sind ja im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen ein bisschen im Fokus gestanden, hat neue Schuhe vorgestellt. Warum es mich auch interessiert, ich gebe es zu, ich bin dort eingeladen gewesen und habe das Unternehmen und ihre Leiter dort besucht. Also nicht das Unternehmen, sondern eben ihre Tätigkeit an der Olympia. Was auffällig ist, ist dort eine unglaublich starke Aktienmarktentwicklung. Seit Anfang des Jahres fast 50% zugelegt. Enorm hohe Erwartungen in dem Markt. Ein Preis-Gewinn-Verhältnis von mehr als vom 80-fach, also das 80 plus 80 bis 85, ist der Aktienwert im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Das heisst, da stecken viele Erwartungen drin. Es hat ein starkes Wachstum gezeigt, das Unternehmen letzte. Wenn wir schauen, sehen wir auch schon Shortseller auf der Matte, also wo darauf wettet, dass es fällt. Das sind im Moment laut Bloomberg-Daten etwa 13%. Allerdings immer noch die grosse Mehrheit von den Aktien empfiehlt, von den Analysten empfiehlt die Aktien weiter zum Kauf, etwa 80%. Sind wir gespannt, was dann die Zahlen liefern. Morgen. Wenn man international schaut, dürfte der US-Retailer Walmart im Vordergrund stehen. Weniger wegen den eigenen Zahlen, sondern was du schon angesprochen hast, nämlich wie der Konsum verläuft. Da schaut man auch noch ein bisschen drauf, was der so liefert. Heute, am Montag, dürfte ich noch auf Interesse stoßen. Da wird der Elon Musk mit dem Donald Trump zusammen ein Interview führen. Dürfte nicht allzu kritisch sein, aber schauen wir einmal, weil der Musk hat sich schon im Vorfeld entschieden, den Donald Trump zu unterstützen. Das war es jetzt aber für diese Woche.
Lassen Sie sich kein X für ein Ü vormachen und bleiben Sie gesund.